elektronischer Raum, physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. In der heutigen Sendung hört ihr einen Mitschnitt des Vortrags Antisemit, das geht nicht unter Menschen. Anarchistische Positionen zu Antisemitismus, Zionismus und Israel. Jürgen Mümken hielt den Vortrag am 15. November 2014 im Strandcafé in Freiburg. Eingeladen war er von der anarchistischen Gruppe in Freiburg im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus. Eine freiheitliche, sozial gerechte Gesellschaft kann nur dann erreicht werden, wenn zuvor auch eine der ältesten Gruppenfeindschaften der Menschheitsgeschichte, der Antisemitismus, der im letzten Jahrhundert durch den deutschen Nationalsozialismus zum schlimmsten Menschheitsverbrechen der Geschichte geführt hat, in den Köpfen und Herzen aller Menschen dauerhaft beseitigt wird, so die Ankündigung. Und weiter, in dem Vortrag wird ein Ritt durch die Geschichte anarchistischer Positionen zu Antisemitismus, Zionismus und Israel gemacht. von anarchistischen Antisemiten und den Kampf gegen Antisemitismus, von der Dreyfus-Affäre über die antijüdischen Pogrome in Russland zur Shoah, von einem anarchistischen Zionismus über die Kibbutz-Bewegung zum Staat Israel, von Bubers Binationalismus über eine anarchistische Pro-Israel-Haltung zu Anarchists Against the War. Es gab und gibt nicht die anarchistische Position zu Zionismus und Israel. Jürgen Mümken stellt in seinem Vortrag die verschiedenen Positionen in ihrem jeweiligen Zeitkontext dar.
Also zu mir kann ich sagen, also ich habe mal in meinem früheren Leben habe ich mal Architektur studiert und bin auf diesem Architekturstudium auf Foucault gestoßen, was dann so ein bisschen sowohl meine Art und Weise, mich mit Macht und Raum, also mit Anarchismus zu beschäftigen, verändert hat. Heute verdiene ich meinen Lebensunterhalt als mit einem typisch anarchistischen Beruf, nämlich als Drucker. Und zu diesem Thema hier, zum Thema Antisemitismus, bin ich eigentlich, wie viele meiner Generation, Anfang der 90er Jahre in der Auseinandersetzung um den Golfkrieg im Januar 91 gekommen, halt, wo so ein paar Wahrheiten, die wir so in den 80er Jahren hatten, so in Frage gestellt worden sind, ich meine, einige von uns hatten. Und seit diesem Zeitpunkt hat mich dieses Thema immer mal wieder beschäftigt. Anlass dazu, mit Siegbert dazu ein Buch zu machen. Also für mich persönlich war eine interne Auseinandersetzung in Kassel, weil ich mich angeblich nicht eindeutig gegen Krieg geäußert hätte. Es geht um den vorletzten Gaza-Krieg. Ich den anarchistischen Konsens angeblich verraten hätte, und mir wollte man öffentlich, also über einen E-Mail-Verteiler in Kassel, auf dem so 200 bis 300 Leute stehen, wollte man mir offiziell mein Anarchistsein absprechen. Das hat mich damals sehr gefuchst, unter anderem aber auch so die Berichterstattung in der Graswurzelrevolution, die mich so ein bisschen geärgert hat, hat mich dazu veranlasst, und habe dann Siegbert Wolf ins Boot geholt für dieses Buchprojekt. Siegbert Wolf ist jemand, der sich schon seit Mitte der 80er Jahre mit dem Thema beschäftigt. Er war Teil der Antisemitismus AG in dem damals libertären Zentrum Dezentrale in Frankfurt und hat sich schon zu diesem Zeitpunkt im Schwarzen Fahren, Graswurzelrevolution, halt zu diesem Thema Anarchismus in der Linken oder Antisemitismus im Anarchismus beschäftigt, hat sich grundsätzlich sehr viel mit jüdischen Denkern und Denkerinnen beschäftigt, wie Gustav Landauer gibt aktuell auch eine Textreihe mit Landauer Texten raus, Bartim Buber, Hannah Arendt oder Jean Amery. So, und unser Anliegen war es halt, aus den verschiedenen Zeiten uns mit anarchistischen Positionen zu diesen drei Themenbereichen Antisemitismus, Zionismus und Israel auseinanderzusetzen, und zwar in einer Absicht, wo es erstens nicht darum geht, sich dann auch abgrenzend mit anderen Strömungen innerhalb der radikalen Linke, sind wir besser oder schlechter oder so, das hat uns nicht interessiert. Also da, und das andere auch nicht in so einer denunziatorischen Art und Weise. Also wir haben in den Vorworten haben wir unsere eigenen Positionen dargestellt, sonst sind alle Texte eigentlich unkommentiert auch abgedruckt. Das heißt, sie sind schon mit Fußnoten, aber diese Fußnoten haben eher die Aufgabe, Personen, Ereignisse, bestimmte Sachen zu erklären, auch historische Sachen zu erklären, damit diese Texte auch heute noch verständlich sind, aber nicht jetzt inhaltliche Richtigstellung, Korrekturen aus unserer Sicht oder Weise. So. Ich denke, dass die meisten Texte sich ja auch für den Leser und die Leserinnen von sich aus erschließen. Da wir so viel Material hatten, mussten wir dann zwei Bände machen. Und ich bin froh, dass es auch geklappt hat, den zweiten relativ zügig nach dem ersten auch herauszubringen, was in unseren Kreisen manchmal eher so nicht so der Fall ist, dass wir da doch verzögern sich ja häufig immer diese Buchprojekte aus verständlichen Gründen, weil die meisten Leute das ja alles neben ihrer Lohnarbeit, Studium oder was weiß ich nicht, was sie sonst so machen ja, da kein Mensch von lebt. So, das ist so die Ausgangssituation von diesem Projekt. so das erste Kapitel in dem Buch beschäftigt sich auch im Prinzip mit Antisemitismus bei Anarchisten. Da gibt es zwei Namen, die als heute noch bekannt sind, die dafür stehen. Das ist einmal Pierre-Joseph Proudhon, der ja im Prinzip als Gründervater des Anarchismus gilt, weil er sich mal als Anarchist in einem Prozess bezeichnet hat, als erster die Selbstbezeichnung verwendet hat. Und dann, wo wir einen Text drüber haben, sehr schön, wo sich jemand halt mit der ganzen Entwicklung von Proudhon beschäftigt, der, was ein sehr kompliziertes ist, weil er auch philosemitische Phasen hatte, dann weil er auch mal zum Katholizismus sich hingewandt hat, er hat Hebräisch gelernt und da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel drauf eingehen, weil das relativ komplex, sein Antisemitismus sehr komplex ist. Und das Interessante ist, bei Proudhon, was ihn dann von Bakunin unterscheidet, dass in der Regel auch ein Großteil in Frankreich gerade die Anhänger von Proudhon auch immer wieder eher antisemitische Positionen vertreten haben. Während Bakunin sicherlich, wir haben ja einen Text mal unkommentiert einfach veröffentlicht, wo er über Marx schreibt, wo er schon das, was wir eigentlich später aus den 20er Jahren kennen, schon vorwirft, also diesen Zusammenhang zwischen Wall Street und jüdischem Kommunismus, wirft Marx im Prinzip, wirft Bakunin Marx schon vor, dass er sich von den Rothschilds finanzieren lässt. Also ist schon also diese Koppelung, die normalerweise erst in den 20er Jahren auftaucht, also nach der Revolution in Russland, findet sich interessanterweise schon bei Marx in einem Text von Ende des Jahres 1871. Bei Bakunin ist es aber so, dass sich normalerweise sein Antisemitismus in seinen politischen Texten so nicht findet und man auch nicht sagen kann, dass jetzt Leute, die sich als Anhänger Bakunin gesehen haben, dadurch auch eher antisemitische Positionen vertreten haben oder nicht. Während andere bedeutende Anarchisten aus der damaligen Zeit, wie Rudolf Rocker oder Gustav Landauer, explizit immer Positionen gegen Antisemitismus bezogen haben. Gerade die Proudhonisten haben, Anhänger von Proudhon haben das gezeigt, wieder, dass sie zum Antisemitismus tendieren, über ein Ereignis in Frankreich aus den 1890er Jahren, was sicherlich innerhalb Europas ein ganz wesentliches Ereignis war, die sogenannte Dreyfus-Affäre. Ich sag gleich was dazu, was das war. Weil diese Dreyfus-Affäre zum ersten Mal die radikale Linke, die Arbeiterbewegung in den verschiedenen Strömen dazu zwang, sich mit Antisemitismus oder dazu brachte, sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen und sich eigentlich quer durch alle politischen Strömungen sich zwei Fraktionen rausbildeten. Die Dreyfus-Affäre handelt darum, über Alfred Dreyfus, ein jüdischer Hauptmann, der aus einer bourgeoisen Familie kam, der Anwärter in so eine Generalschule, also er hätte theoretisch der erste Jude im französischen Generalstab der Armee sein können. Es gab dort alte Kräfte anscheinend, die dieses verhindern wollten und Dreyfus französische Rüstungsproduktion verantwortlich, den es tatsächlich gab, diesen Verrat, aber es war halt nicht Dreyfus. Man hat über Jahre Beweise gefälscht, um ihn, er ist auch für 5 Jahre ins Bagno, also die Strafinsel in Französisch-Guayana verurteilt, also er ist eigentlich zu lebenslang verurteilt worden, musste dann aber nur 5 Jahre, dann, weil er irgendwann rehabilitiert wurde, entlassen. Lange Zeit hat sich die ganze Arbeiterbewegung, die radikale Arbeiterbewegung und andere Radikale sich komplett diesem Prozess verweigert, nach dem Motto, was interessiert uns ein Militär, was interessiert uns ein Angehöriger der Bourgeoisie. Bis dann einigen ist da, dann doch einfiel, darum geht es bei diesem Prozess gar nicht. Es geht nicht um den Hauptmann, es geht auch nicht um den Angehörigen der Bourgeoisie, sondern es geht hier um den Juden Alfred Dreyfus. Der französische Anarchist und Journalist Bernard Lazare, der schon sehr viel zum Thema Antisemitismus gearbeitet hat und einen anarchistischen Zionismus vertreten hat, also eine jüdische Heimstätte ohne Staat, also sich da auch in Opposition zu Herzl gesetzt hat, hat das Vertrauen der Familie Dreyfus erlangt und hat alle Materialien zu diesem Prozess bekommen und hat daraus eine Broschüre über den Justizirrtum zu Dreyfus verfasst, die damals an Politiker, Prominente, an Schriftsteller, Künstler und so weiter verschickt worden ist. Und der Schriftsteller Emile Zola hat daraufhin dann ja seine berühmte Schrift Ich klage an geschrieben, die dann in der öffentlichen Debatte dann weiter dazu führte, dass dann irgendwann der Prozess wieder aufgenommen worden ist, Dreyfus freigesprochen worden ist und er nach 5 Jahren die Gefangeneninsel verlassen durfte. Innerhalb der anarchistischen Strömung haben sich einige, es gab immer die Dreyfusards oder die Anti-Dreyfusards, also die, die auf der Seite von Dreyfus standen oder die dagegen waren. Und eben in Frankreich, die Anhänger von Proudhon, die Proudhonisten, haben sich eher also gegen Dreyfus gestellt und haben eigentlich die Position der Beweisfälscher und der, die Dreyfus dort verurteilen wollten, übernommen, während andere Anarchisten es gab dann Informationsveranstaltungen, sich eingesetzt haben für ein Wiederaufnahmeverfahren, für die Freilassung, für Dreyfus und sich solidarisch erklärt haben. Das war so eins der ersten großen Ereignisse, wo sich die radikale Linke mal mit diesem Thema auseinandersetzen musste, weil in der Regel, also in Deutschland kann man fast sagen, dass man sich fast bis 1933 mehr oder weniger geweigert hat, sich diesem Thema zu stellen. Wer sich mal mit den Zeitungen aus der damaligen Zeit von linken Parteien und Organisationen anguckt, an der NSDAP wird ausschließlich in der Regel kritisiert, sie steht für Krieg und Angriff auf die Arbeiterklasse. Und der Rest wurde ein bisschen eher vernachlässigt. Es gab zwar in den ersten beiden, in dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gab es 1903 und 1905 gab es in Russland antijüdische Pogrome mit einer Reihe von Toten, vor allen Dingen die Oktoberpogrome 1905, die in unzähligen Orten stattgefunden haben, mit unzähligen Toten. Die Pogrome von 1903 waren in 2 Orten, aber waren ganz wesentliche Auslöser für eine veränderte Position. Es gab in New York 1903 eine Demonstration der jüdischen Arbeiterbewegung, wo dann ja auch zum Beispiel ein Brief von Kropotkin gegen die Pogrome verlesen worden ist. Und diese Pogrome veränderten zumindest in Osteuropa die Haltung zum Zionismus. Also an der Frage teilt sich die radikale Linke in eine west- und osteuropäische Position, während in Westeuropa in der Regel die radikale Linke, also sowohl anarchistisch als auch kommunistisch, eher die Juden, die in diesen Bewegungen aktiv waren, eher auf eine Lösung des Antisemitismus hofften über die soziale Revolution, dass über eine soziale Revolution dieses Problem gelöst worden ist, sahen dies nach dem Pogrom in Russland, also dem heutigen teilweise Polen, Weißrussland, Ukraine, Russland in dieser Region, sah dann die radikale Arbeiterbewegung dort nicht mehr die Perspektive. Also sie hatten eigentlich keine Lust mehr abzuwarten, bis irgendwann vielleicht eine soziale Revolution startet, also weil sie sahen, dass das Problem dringlicher war. Und so entstand dort halt ein Linkszionismus, der schon darauf aus war, halt eine jüdische Heimstätte in Palästina zu schaffen, weil man nicht mehr auf die Revolution warten wollte, weil die täglichen Übergriffe und Angriffe das war einfach im Westen in dem Maße nicht so, also dass es diese ständige Pogromstimmung, jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt Pogromstimmung gab. Auch wenn es zum Beispiel 1923 im Scheunenviertel, also das ist im Prenzlauer Berg, dort gab es so ein, vor allen Dingen durch jüdische osteuropäische Zuwanderung, ein jüdisches Viertel ärmerer Bevölkerungsteile, gab es 1923 auch ein antijüdisches Pogrom, was seinen Ausgangspunkt vor allem von Arbeitslosen vor einem Arbeitsamt genommen hat, die dann dazu gebracht worden sind, zerstörerisch und wütend durch das jüdische Scheunenviertel zu ziehen. Wo damals dann Rudolf Rocker schon davor gewarnt hat, vor allen Dingen, auf die Verteidigung der Pogromisten, wie man die früher nannte, muss ich doch einen ganz kleinen Ausschlag eben zur KPD nehmen, weil dort diese Pogrome verteidigt worden sind. Zwar nicht als antijüdische, sondern nach dem Motto, die Wut ist berechtigt, es hat nur die Falschen getroffen. Und dagegen wandte sich Rocker damals sehr stark, also, und hat auf den Antisemitismus Wert gelegt, der zu diesem Pogrom geführt hat. Und man hatte damals im Jahr 23, wenn man den Syndikalisten sieht, gab es mehrere Artikel, die davor warnten, halt vor einer Zusammenarbeit von NSDAP und KPD. Gab es wohl so eine Angst um 23 herum. Wie schon gesagt, zum Zionismus gab es halt diese verschiedenen unterschiedlichen Haltungen. Es gab so eher die verbreitet im Westen halt eher so eine die bürgerlichen Juden und Jüdinnen setzten ja auf Assimilation in dem System, hatten sie auch häufig gehofft, durch die Teilnahme im Ersten Weltkrieg diese zu erreichen. Während die Juden und Jüdinnen in den radikalen Linken eher darauf setzen, über eine soziale Revolution das Problem zu lösen und in Osteuropa halt der Linkzionismus entstanden ist, gab es halt auch einige wenige, also wie Bernard Lazar, die so eine Art anarchistischen Zionismus vertreten haben, oder wie Martin Buber, der einen sogenannten Binationalismus vertreten hat, obwohl er Nation ohne Staat dachte, also das Zusammenleben von Juden und Palästinensern gemeinsam auf einem Territorium, zwar getrennt autonom, aber nicht separiert, also so eher so wie so ein Fleckenteppich, jeder lebt Teppich als eine Lösung der Situation. Ein weiterer großer Streitpunkt, oder wo die Anarchisten auch nicht einheitliche Meinung waren, war, wie verhalten sich während des Zweiten Weltkrieges oder während der Zeit der Nazi-Diktatur. Es gibt halt eine wesentliche Stütze des Anarchismus, ist ja der Antimilitarismus und Pazifismus. Und so gab es natürlich Strömungen, das sieht man auch, befindet sich ja bis heute in der Graswurzelrevolution, wo nur Desertieren und Sabotieren die einzig richtige Haltung ist. Und es gab natürlich die Leute, die ja in Spanien gekämpft hatten, unter anderem, und sowie auch die jüdischen Linken, für die ganz klar war, dass man auch gegen den Nationalsozialismus bewaffnet kämpfen musste. Und selbst Rudolf Rocker hat schon 1939 dazu aufgerufen, dass man sich auf Seiten der Alliierten zu stellen hat, weil wenn Hitler den Krieg gewinnt, dann müssen wir über Anarchismus nicht mehr diskutieren. War seine Haltung. Das ist interessant bei Rocker, weil es gab schon während des Ersten Weltkrieges ja eine kleine Fraktion innerhalb des Anarchismus, die Partei ergreifen wollte, wozu Kropotkin gehörte und 15 weitere andere, die der Meinung waren, dass auf gar keinen Fall Deutschland diesen Ersten Weltkrieg gewinnen dürfte und deswegen man auf Seiten der Tente sich stellen müsste. Sie sind dort von allen, auch von Rocker, niedergemacht worden für diese Haltung, weil man als Anarchist auch immer grundsätzlich gegen Krieg zu sein hat und sich auch nicht auf irgendeine Weise beteiligte. Wie gesagt, diese Auseinandersetzung gab während des Zweiten Weltkrieges wieder. Es gibt die Situation, dass in England syndikalistische Hafenarbeiter sich geweigert haben, ein Schiff mit Waffen zu beliefern für die Alliierten. Worauf sie von den deutschen Anarchosyndikalisten Helmut Rüdiger als fünfte Kolonne Hitlers bezeichnet worden sind. Also die Auseinandersetzungen waren auch sehr hart intern in der Haltung. Ist ja auch in der aktuellen Graswurzelausgabe steht ja auch ein Spender, der sagt, ich unterstütze die Graswurzelrevolution heute finanziell, weil ich auch angesichts der IS immer noch für Desertation und Sabotage bin. Also es gibt halt immer noch diese Frage, wie geht man, also ist immer noch, denke ich mal, so wie türkische Anarchisten, wie ich, sind ja nach Kobane gegangen, zum Beispiel, um dort sich an der Verteidigung zu beteiligen, dass es immer wieder doch unterschiedliche Positionen gibt und nicht eine klare anarchistische Position, eine klare anarchistische Haltung, die sich durchzieht durch die Geschichte. Und Emma Goldman zum Beispiel, die immer gegen den Zionismus war, hat dann doch gegen Ende ihres Lebens angesichts des nationalsozialistischen Terrors dann auch dort ihre Position geändert. Und ich denke, das muss man auch so sehen, dass wenn Leute vor 1933 sich gegen Zionismus ausgesprochen haben, dann stellt sich immer die Frage, hätten sie dies auch noch 1940 getan, 1944 oder 9 getan. Das weiß man, wenn sie nicht mehr leben, kann man es auch nicht sagen. Einige Leute haben ihre Meinung geändert, weil angesichts der Realität der Shoah sie für sich keine andere Perspektive sahen als als eine Situation, wo Juden hingehen können und dort in Sicherheit leben können. Das heißt, die Shoah hat generell ja vieles verändert in der Auseinandersetzung. Nicht nur, dass dadurch der Staat Israel, oder dadurch ist jetzt ein bisschen verkürzt da gesagt, dass 1948 der Staat Israel entstanden ist, sondern auch die Verbrechen der Nazis haben die Haltung, gerade, wie ich nenne sie, die Altanarchisten, wenn ich dann diesen Begriff demnächst nochmal verwende, damit sind für mich immer die Leute gemeint aus der Zeit des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, gegen den Faschismus, die das noch erlebt haben, gegenüber diesen Jüngeren oder Neo, die das wo so diese Post-68er-Generation, weil da gibt es gerade eine Haltung. So gibt es auch in dem Buch halt ein Kapitel, das heißt Anarchisten und der Staat Israel. Da werden vor allen Dingen die Haltungen von den Altanarchisten dargestellt, die in der Regel alle eine mehr oder weniger Pro-Israel-Haltung hatten. Jetzt keine unkritische, so wie zum Beispiel der Kasseler Anarcho-Syndikalist Willi Paul, der auch die Etasierung des Zionismus kritisiert, aber trotzdem angesichts häufig angesichts der Realitäten auch keine andere Perspektive sah und den Antizionismus, den sah er zum Beispiel als das Erbe Stalins in der Linken, den dann aus seiner Perspektive in den 70er Jahren auch immer mehr Anarchisten sich angeeignet haben. Weil das muss man... Der US-amerikanische Anarcho-Syndikalist Sam Dolgoff beschreibt eine Israel-Reise aus der Mitte der 70er Jahre und da wird eine Position deutlich, wo man sich heute, sowohl wenn man sich die Anarchisten in Israel anguckt, als auch woanders, gar nicht mehr vorstellen kann, dass es diese Haltung mal in der Form so gegeben hat. Also er hat es 1986 geschrieben, aber er beschreibt eine Israel-Reise Mitte der 70er Jahre. Trotzdem sind die israelischen Genossen, genau wie andere Strömungen, dazu gezwungen, die Tatsache zu akzeptieren, dass Israel verteidigt werden muss. Am Tag nach der Ausrufung des Staates Israels, 15. Mai 1948, drohte Ascham Pascha, der Generalsekretär der Arabischen Liga, dies wird ein Vernichtungskrieg mit Massakern wie beim Mongolensturm und den Kreuzzügen. In Diskussionen mit israelischen Anarchisten wurde betont, dass die einseitige Auflösung des israelischen Staates überhaupt nicht anarchistisch wäre. Es würde im Gegenteil nur die ungeheure Macht der arabischen Staaten noch vergrößern und ihre Pläne zur Eroberung Israels beschleunigen. Die Notwendigkeit der Verteidigung Israels ist, wie unsere Genossen freimütig bestätigen, keineswegs dazu angetan, die konzentrierte Macht des Staates zu beschneiden. Vielmehr bedingt sie die Umsetzung der militärischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Maßnahmen, die unverzichtbar sind, um Israel in ständiger Verteidigungsbereitschaft zu halten. Solche Kriegsvorbereitungen verstärken den Hang zum Despotismus, ein Kennzeichen jeden Staates, anstatt ihn abzuschwächen. Die israelischen Anarchisten und Nicht-Anarchisten ebenso, wissen nur zu gut, dass die Beschneidung der Staatsmacht unter solchen Umständen keine echte Alternative ist. Aber sie fühlen sich als Anarchisten moralisch verpflichtet, sich so gut es geht gegen die zunehmenden Despotismus des israelischen Staates zu wehren. Also ich denke, das ist die Generation noch der Shoah-Überlebenden, der Leute aus dem Widerstand gegen Franco und Hitler, die eine ganz andere Position hat. Hat heute zum Beispiel Anarchist Against the Wall, was mittlerweile die dritte Generation ist, die mit den alten Auseinandersetzungen und Erfahrungen nicht mehr das zu tun hat, wie damals. Und das ist sicherlich auch innerhalb der anarchistischen Bewegung Israels einen Wandel gegeben hat. Willy Paul zum Beispiel kritisiert schon Mitte der 70er Jahre die RAF dafür, also in einem Text von Mitte der 70er Jahre in einer anarchistischen Zeitschrift, schon die RAF dafür, dass sie mit anti-israelischen Gruppierungen in der arabischen Welt gemeinsame Sache macht. Also es war schon eine Kritik, die weit vor den Antideutschen formuliert worden ist. Ohne dabei aber jetzt den Staat Israel zu verklären. So. Natürlich gab es immer eine Faszination für den Staat Israel in gewisser Weise, aufgrund der Kibbutz-Bewegung, in denen natürlich viele Leute sozialistische bzw. anarchistische Ideale verwirklicht sehen haben. So haben wir zum Beispiel auch einen Text gefunden eines spanischen Anarchosyndikalisten, nicht jüdischen spanischen Anarchosyndikalisten, der nach der Niederlage 1939 nach Palästina gegangen ist und sich ein Kibbutz ihm angeschlossen hat, was wohl mehr, also nicht vermutlich nicht die Masse, aber es gab wohl mehrere spanische Anarchosyndikalisten, die 1939 sich Kibbutzims in Israel angeschlossen haben. Und wir haben auch, also dieser, der heißt Jose Ribas, der hat noch 1971, also noch in Israel gelebt, also immer noch in einem Kibbutz und hat einen Artikel geschrieben über sein Leben in Israel und im Kibbutzim. Wenn man sich mit dem Antisemitismus oder mit den anarchistischen Positionen zu Antisemitismus, Zionismus und Israel beschäftigt, kommt man natürlich letztendlich nicht um den Nahostkonflikt drumherum. Diesen haben wir im Prinzip in diesem Buch in drei Teile geteilt. Der erste Teil, da geht es um die Position der Altanarchisten, wie ich sie eben schon von Willy Paul erzählt habe. Es gibt auch noch einen Schweizer Anarchisten aus Basel, Heiner Köchlin, der in einem Text Krieg und Frieden eigentlich im Prinzip eine ähnliche Position vertritt. Bei Willy Paul heißt es 74 in Frieden leben. Der zweite Teil ist im Prinzip, dass wir eine Auseinandersetzung wieder veröffentlicht haben, also unterschiedliche Positionen, die es gab 1989-90 in den Zeitungen Schwarzer Faden und Graswurzelrevolution, wo sowohl anti-israelische als auch pro-israelische Positionen so aufeinander gestoßen sind, wo man dann halt genau nachlesen kann, wie sich dort einzelne anarchistische Gruppierungen, Strömungen in diesem Konflikt verorten. Was ich noch vergessen habe, zeitlich noch kurz noch zurück, weil es passt hier noch zu. Es gibt zum Beispiel, da gab es in Palästina einen jüdischen Anarchisten, Hans Popper, der 1948 einen Text geschrieben hat über die jüdische Gemeinschaften in Palästina, mit denen der sich zum Beispiel auch als in Palästina lebender Anarchist gegen Gründung des Staates Israel wendete, mit der Begründung, wir haben hier in 30 Jahren eine nichtstaatliche jüdische Gemeinschaft aufgebaut, warum wollen wir das nicht fortsetzen? Also als immer noch dieser Versuch, eine nichtstaatliche Gegengesellschaft aufrechtzuerhalten, aufzubauen. Der dritte Teil ist im Prinzip dann durch zwei gegensätzliche, Siegbert und ich wussten nicht so ganz richtig, wie wir mit Anarchist Against the Wall umgehen sollten, weil zum einen die Gruppe ja zum Großteil ja gar nicht aus Anarchisten besteht und diesen Namen ja auch eher provokativ gewählt hat, sind zwar auch Anarchisten drin aktiv, aber der Name eigentlich eher so eine kleine Provokation ist. und haben uns dann entschlossen, so ihre erste Veröffentlichung, ihr erstes an die Öffentlichkeit treten von 2003 aufzunehmen. Also, und dann nochmal ein Text vom Forum gegen Antisemitismus, wo versucht wird, aufgrund des Binationalismus von Buber eine anarchistische Perspektive auf die Lösung des Konfliktes zu bieten. Also der Versuch, der natürlich relativ, also ich finde den ist auf jeden Fall aus heutiger Sicht oder zur Zeit relativ unrealistisch, eine Perspektive, die dahin geht, dass es im Prinzip nicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinausläuft oder eine Ein-Staaten-Lösung, sondern eine langfristige Perspektive auf ein Zusammenleben beider Völker in Palästina. Ich finde die Auseinandersetzung darum sehr notwendig, weil ich finde die Auseinandersetzung um den letzten Gaza-Krieg, also so offen ist der Antisemitismus noch nie ausgebrochen, also der von 2009 war das bei Weitem nicht ganz so dramatisch, also gab es auch wie jetzt, also wo es doch fast, also es gab gerade irgendein Institut dazu eine Umfrage gemacht, wo 87% der Leute keine in der Lage waren, eine Kritik an Israel zu formulieren, ohne auf antisemitische Klischees zurückzugreifen. So allgemein betrachtet halt. Und es gab im Ganzen, ich glaube, nur in Osnabrück gab es eine Demonstration, die man sagen kann, das war eine Antikriegs- oder eine Friedensdemonstration, weil sie nämlich gemeinsam organisiert worden war von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft und der deutsch-israelischen Gesellschaft, wo nämlich Juden und Araber und nicht-jüdische Unterstützer gemeinsam gegen den Krieg, also nicht gegen eine Seite demonstriert haben, sondern tatsächlich gegen den Krieg, während die meisten Demonstrationen in Wirklichkeit keine Demonstrationen gegen den Krieg waren, sondern gegen Israel. Was man merkt, besonders daran merkt, wenn in Berlin kritische Jüdinnen, die reden wollten, auf solchen Veranstaltungen niedergeschrien worden sind. Also das heißt, dass eine jüdische Kritik an dem Krieg ja auch nicht interessiert war bei den Leuten, die auf den Demonstrationen waren. Und es natürlich merkwürdige Bündnisse gab auf diesen Demonstrationen natürlich. Also ich kann mich, also das war in Kassel schon 2009 schlimm. Das war ja auch damals dieses Prinzip, wo es beginnt, die Auseinandersetzung, die mich dazu gebracht hat, das Buch zu führen, ist eine Demonstration, die organisiert worden ist vom Kasseler Friedensforum, von Peter Struchinski, eine richtig führende Figur innerhalb der deutschen Friedensbewegung, der schon mit einer bundesweiten Kompetenz. Ordner bei der Demo waren graue Wölfe. Und auf der Demo war auch Hamas und Hezbollah. Und natürlich neben der typisch deutschen DKP-nahen Friedensbewegung. Und es gab zum gleichen Zeitpunkt in der Innenstadt Informationsstand des Bündnisses gegen Antisemitismus, was von den Ordnern angegriffen worden ist. Worauf Peter Struchinski auf seiner Homepage formuliert hat, dass es sich dabei um israelische Provokateure gehandelt hat. Und das war diese Demonstration, auf der ich nicht war, war aber so ein kleiner Ansatz für mich, mich überhaupt erstmal in Kassel in so eine Diskussion einzumischen. Und weil dieser Anspruch an die Kriegsdemonstration merkwürdig war, gerade wenn man den Gazakrieg 2009 vor Augen hatte, dass zur gleichen Zeit, als dieser Krieg stattfand, fand die Offensive der sri lankischen Armee gegen die Tamil Tiger statt, wo es ein Mehrfaches an zivilen Toten gegeben hat als im Gazastreifen. Aber auf keiner sogenannten Antikriegsdemonstration in Deutschland wurden die Massaker in Sri Lanka angeklagt. Wo für mich nochmal klar ist, dass es hier nicht um die Frage von Krieg und Frieden ging bei den Demonstrationen, sondern dass es sich hier um antijüdische, anti-israelische Demonstrationen handelt im Kern. Und deswegen finde ich bei aller Differenziertheit, die man haben muss, ich vertrete nicht so ein, ich mag nicht so antideutsche Totschlagargumente unbedingt und dieses, die sich auch teilweise aus der Linken verabschieden, weil sie so merkwürdige Positionen vertreten und ja auch nichts mehr mit uns zu tun haben wollen eigentlich. häufig wenigstens, nicht alle Strömungen und Fraktionen, dass es doch notwendig ist, sich darüber auseinanderzusetzen und nicht so, wie ein Bekannter von mir mal zu mir sagte, die Anarchisten sind per se gegen Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, wir müssen uns damit nicht auseinandersetzen. Das halte ich für falsch. Und uns war es hier wichtig, einfach so eine Rekonstruktion eines Diskurses über Texte, Originaltexte, wo sich dann jeder seine Meinung selber bilden kann. Also deswegen auch in im Text mit anarchistischen Positionen, also dass es nicht die anarchistische Position gibt und dass auch Siegbert und ich nicht der Vertreter, sehen uns nicht als Vertreter irgendeiner Wahrheit und die anderen sind die Bösen. Sondern es geht einfach darum zu gucken, dass ich über Geschichte, über die Zeiträume, über veränderte gesellschaftliche Situationen immer mal wieder neue Positionen, Ansätze entwickeln, dass sich das Verhältnis zu Zionismus verändert hat. Kibbuzime sind durch Neoliberalismus und Globalisierung, haben die sich so stark verändert? Sind sie überhaupt noch ein Anziehungspunkt heute? Sind sie noch interessant? Sind sie noch ein Modell, was sie vielleicht mal waren? Vielleicht waren sie es auch nie, vielleicht ist das auch alles nur immer Träumereien, die man irgendwo hineinlegt, aufgrund der eigenen Niederlagen. Deshalb war es uns wichtig, halt diese verschiedenen Positionen oder aus diesen verschiedenen Zeiten wieder hervorzubringen, weil, glaube ich, vieles einfach vergessen wurde oder weil viele dieser Texte sind ja nicht wieder reproduziert worden, sondern sind teilweise ja nur einmal in der Zeit damals veröffentlicht worden, vielleicht nochmal irgendwann, aber in der Regel spielen sie keine Rolle. Eins muss ich noch sagen, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang sagen, weil so bei dem Thema Anarchisten, also Antisemiten bei den Anarchisten fehlt eine Person, die wir gerne da reingehabt hätten, Wilhelm Maar, ein deutscher Anarchist und Gründer der Liga gegen der Antisemitenliga. Er gilt laut Wikipedia, ist ja derjenige, der den Antisemit als erster als Eigenbegriff, also als Erfinder, aber da streitet man sich drum, ob er wirklich der Erste war. Aber schon bedenklich, wenn ein Anarchist ganz wesentlich dafür ist, die antijüdische Bewegung mit dem Begriff Antisemitismus, das ist eine Eigenbezeichnung gewesen, also keine Fremdbezeichnung. Wilhelm Maar war auch der erste Proudhon-Anhänger, also der Proudhons Anarchismus in Deutschland versucht hat, populär zu machen. Hat aber keinen Einfluss. Ich glaube, vermutlich kannte den Namen auch hier niemand, was einen nicht verwundert, weil die deutsche anarchistische Bewegung doch, glaube ich, ganz anders entstanden ist als zum Beispiel in Frankreich mit aus ganz anderen anarchistischen Traditionen. Die Wurzeln des deutschen Anarchismus liegen in der Sozialdemokratie und eben nicht in so einer eigenständigen Entwicklung. Alle führenden oder damaligen Anarchisten, die irgendwie dadurch, dass man sie heute noch kennt, weil sie Bücher geschrieben haben, waren mal Sozialdemokraten. Rudolf Rocker, Kurt Landauer, Johann Most, alle waren in der Sozialdemokratie organisiert und alle haben nach dem Ende der Sozialistengesetze mit der Sozialdemokratie gebrochen und dann den Weg zum Anarchismus genommen. Und dadurch spielt der Proudhon-Flügel in Deutschland keine Rolle, allenfalls noch Kropotkin und Bakunin. Und wie schon gesagt, bei Bakunin ist es halt eben nicht so, dass sein Antisemitismus so auf die Anhänger übergesprungen ist. Bei Kropotkin, er war ja sowieso keiner. Die Sozialdemokratie gehört in dem 19. Jahrhundert zu den etwas besseren Bewegungen in Deutschland, wo Antisemitismus nicht so eine große Rolle gespielt hat. Es gibt ein Buch von Edmund Silberner über Sozialismus und Antisemitismus im 19. Jahrhundert. So richtig gut kommen nur die Saint-Simonisten weg. Alle anderen Bewegungen haben alle ihre schwarzen Schafe. Das hat etwas zu tun damit, glaube ich, dass Antikapitalismus im 19. Jahrhundert, also sagen wir Antikapitalismus vor Marx, muss man leider sagen, dazu neigte ja nur personalisiert Kapitalismuskritik üben zu können. Und dann ist man sehr schnell, also ich will jetzt nicht sagen, dass jede personalisierte Kapitalismuskritik automatisch antisemitisch ist, aber man ist, sagen wir mal, immer, man muss nur noch einen Schritt tun, wenn man an dem Punkt ist. Und Marx war zum ersten Mal, war die erste Mal möglich, eine Kapitalismuskritik zu formulieren, die Kapitalismus als soziales Verhältnis betrachtete, wo es nicht mehr um Einzelnen, wo es nicht mehr um das Individuum, den Kapitalisten als Individuum geht, sondern man konnte Kapitalismus auf einer anderen Ebene formulieren, was sicherlich schwierig ist. Viele Leute haben ja gerne, das sieht man ja bis zu der Bankenkrise, wo man dann über Ackermann geredet hat, es ist mal leichter, dass man Personen hat, die man angreifen kann, aber trotzdem hatten alle antikapitalistischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts so kleine Antisemitismusprobleme. Die einen mehr, die anderen weniger. Und wie gesagt, dieser Willemar, deswegen, wir wollten ihn reinnehmen. Die Person musste dann aus gesundheitlichen Gründen absagen, die da hätte was schreiben können. Siegbert und ich waren da nicht so fit drin in dem Thema. Wir hätten ihn gerne reingenommen, fand es dann aber nicht ganz so schlimm, ihn reinzunehmen, nicht reinzunehmen, weil ihn heute keiner kennt und er nicht so wirklich eine Rolle spielt.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr heute den Vortrag Antisemit, das geht nicht unter Menschen. Anarchistische Positionen zu Antisemitismus, Zionismus und Israel. Der Referent Jürgen Mümken hat ein Buch unter dem gleichen Titel herausgegeben. Es ist in der Edition AV 2013 und 2014 in zwei Bänden erschienen. Den Vortrag hielt er am 15. November 2014 auf Einladung der anarchistischen Gruppe im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus in Freiburg.
Thank you. Wir sind Trio, c'est ça? Wir sind Trio. Enkelt. Putain, j'y arrive pas. J'arrive pas à retenir.
C'est pas possible. Wir sind Trio und ihr hört Radio
Dreikland.
Dreikland.
J'ai huit lascar qui me saoule. J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai huit lascar qui me saoule. J'ai envie d'en parler. Ouais. J'ai ouï dire que notre avenir c'est des Berlusconi, des Bush, des Yangtze, des McDo, des industries, des dollars, des euros, des actions qu'on investit, des politicos pourris qui pensent au nom du profit. J'ai ouï dire que notre présent c'est notre avenir, si c'est ça nos gouvernements, alors y'a plein de choses à dire. Ils sont dans la cour des grands qui va bientôt rétrécir, parce que devant y'a des gens qui veulent vivre et sourire. J'ai huit lascar qui me saoule. J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai huit lascar qui me saoule. J'ai envie d'en parler. Ouais. J'ai pas peur pour mon gosse. J'irai à leur sommet montrer le peuple et sa force. Attaque est un essai qui fait peur à vos négoces et qui pourrait bien ruiner vos espoirs et vos forces. J'ai pas peur pour mon gosse. Je suis pas le seul en avoir fait au travers d'un monde féroce. Y'a pas d'ambiguïté maintenant qu'il est né. Je peux pas le laisser évoluer dans un tel merdier. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est vous qui avez le nez dans vos poubelles. Et même s'il y a gêne, vous matraquez les rebelles.